wenn wir zum Beispiel auf die Bühne sind und wir denken über, wie mache ich diesen Ton, dann ist es, geht es schief, weil ich denke. Und denken ist viel zu langsam. Ein Golfspieler, er kann denken, ich will, dass die Ball so geht oder da landet. Für einen Musiker ist das Musik. So, was für Musik will ich haben und wie klingt das in meinem Kopf? Dann kann mein Körper viel besser reagieren, als wenn ich mein Körper sagt, du musst das und das und das machen.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist die Trompeterin und Pädagogin Susan Williams. Wenn euch ihr Name bisher noch nichts gesagt hat, dann kennt ihr möglicherweise aber ihr Buch Optimal üben. Auf gut 120 Seiten hat sie darin nicht nur die aktuelle Forschungslage zum Thema Üben skizziert, sondern, und das hat mich ganz persönlich an ihrem Buch so begeistert, auch viele konkrete Tipps gleich mitgeliefert. Auf 10 Arbeitsblättern und zahlreichen sogenannten Spielkarten lässt sich das Gelesene sofort im eigenen Üben anwenden. Höchste Zeit also, um mit ihr nicht nur über das Buch, sondern auch über ihre ganz persönliche Anwendung zu sprechen. Neben vielen Ideen zum Bewegungslernen haben wir uns vor allem mit dem Planen und Strukturieren des Übens beschäftigt. Am Ende kamen wir hier, ganz unverhofft, noch einem kleinen Geheimnis auf die Spur. Susan ist gebürtige Australierin. Ein umso größerer Dank bereits an dieser Stelle, dass sie sich auf das Experiment eingelassen hat und das Gespräch mit mir auf Deutsch geführt hat. Die heutige Folge wird präsentiert von der Zeitschrift Bravou. Die Bravou, das steht für Brass Wood Orchestra, ist das Fachmagazin für Blasmusik in Deutschland. Einmal im Monat kann man darin spannende Interviews oder Übetipps nachlesen. Seit ein paar Ausgaben findet man sogar Auszüge aus den Gesprächen von Wie übt eigentlich daran. In der kommenden April-Ausgabe kann man beispielsweise das Gespräch mit Peter Leib nachlesen. Ich bin selbst großer Fan und freue mich jedes Mal, wenn die Zeitschrift bei mir im Briefkasten liegt. Exklusiv für euch könnt ihr unter www.bravou.de/wieübteigentlich ein kostenloses Magazin zum Reinschnuppern abstauben. Bravou, das schreibt man B-R-A-W-O-O. Den Link findet ihr natürlich aber auch in den Shownotes. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Forschen. Kennenlernen.
Ich spare mir die Nachfragen für später. Wir gehen gleich zur zweiten Frage. Welche Musik oder CD läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
Ja, well, die Hohe Messe von Bach, die CD von Collegium Vocale Gent und Philipp Herreweg. Für mich ist Bach der wichtigste Komponist für mich und hat mich mein ganzes Leben begleitet oder mein ganzes musikalisches Leben viel begleitet. Und dieses Stück finde ich die schönste Stück überhaupt. Und mit so einer Gruppe, die in Bach spezialisiert und auf historische Instrumenten auch und mit einem unglaublichen Chor, diese Aufnahme finde ich ja am schönsten.
Und würdest du sagen, dass es einen Künstler oder eine Künstlerin gibt, die dich auf dein persönliches Spiel bezogen sehr geprägt hat?
Ja, eigentlich, ja, ich habe, seit ich Naturtrompete spielte, es ist kein Trompeter oder Trompeterin, weil ich suchte immer mehr, als was ich erfahren hat, oder ich suchte, dass das Trompete noch reicher und subtile und nuancierte. Und ich habe viel gelernt von Marcel Ponsele, die erste Oboe aus Collegium Vocale. Es ist so von der Seele und so für einen Ton, das so, ja, ein schönes Ton. Und er spielt nur genau, was nötig ist und nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich gehört hat, hatte ich gedacht, ich will das auf die Trompete machen. Und auch wenn Leute sagen, ja, das ist nicht möglich, aber ich probiere das.
Und dafür üben wir ja.
Genau.
Ja. Und du hast es auch gerade angesprochen, du bist also von Hause aus Trompeterin, du spielst Naturtrompete, Barocktrompete und unterrichtest da auch an den Hochschulen in Bremen, wenn das noch aktuell ist, und in Den Haag.
Ja.
Und gibt es dazu über hinaus natürlich auch Kurse, um das Thema üben. Wahrscheinlich kennen die meisten dich über das Buch Optimal üben. Was wahrscheinlich die wenigsten allerdings wissen, ist denn, wie dein persönlicher Überalltag denn ausschaut. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen typischen Überalltag von dir, was da, wie du anfängst, was da so Themen sind, die du machst?
Ja, wenn ich übe, ich bin sehr bewusst von was, von was ich haben will, von die Stück und warum die, was, für was ist die Stück komponiert und wie ich das dienen kann. Und nicht als Trompeterin, aber als, als Erzählerin. Nicht nur auch als Musikerin oder ich glaube, viele Trompeter, die denken über Klang produzieren oder vielleicht auch singen mit das Instrument, aber ich glaube, es ist noch mehr, wir können erzählen. Und das höre ich viel mehr in Jazz zum Beispiel als, als in die klassische Bereich und auch in die alte Musik, dass ich so, ich frage mich mit Üben, wie kann ich die, was für Effekt brauche ich hier? So, ich bin sehr beschäftigt mit welche, genau was Effekten ich machen will und welche, wie es, natürlich wie es klingt oder klingen sein soll und was ist, was es sagt, jede Phrase, jede Fragment, nicht die ganze Stück nur, aber jede, was sagt das und das und das und wie bewege ich Leute da und da und da und dann ich spiele die Phrase zum Beispiel in verschiedene Wege, bis ich entdeckt habe und genug Information über die Intervallen und Klang und alles. So, ich arbeite viel mit Vorstellungskraft und nicht nur die Auditivvorstellung, aber auch die Vorstellung von Effekt. Was für Effekt will ich mit jedem Ton, jedem Fragment haben? Und ich spiele das, ich spiele mit das. So, ich spiele das nicht nur in einer Version, aber ich spiele verschiedene Versionen. Ich singe und ich mache Bewegungen dazu und dann spiele und merke, ist das, hat das die richtige Effekt. So, ich denke nicht viel über, wie ich das produziert, aber ich bin sehr beschäftigt mit was die Endresultat, wie das, was sagt das und nicht nur, wie klingt das. Das meinte ich am Anfang mit Forschen. Ich will die Stück kennenlernen und ich muss auch wissen oder finden, was sagt jede Fragment.
Mhm.
Ich denke viel auf diese Meta-Ebene von, ich habe eine halbe Stunde zum Üben und ich muss dabei sein die ganze Zeit und ich vertraue, dass das bringt etwas. So, wenn ich, es ist mehr über meine Aufmerksamkeit zu trainieren und diese Intention zu forschen und dann merke ich über ein paar Tage, dass das etwas verbreitet oder vertieft oder verbessert.
Jetzt hast du ganz viele spannende Stichpunkte angesprochen schon, die wir uns, glaube ich, so ein bisschen vornehmen können jetzt für unser Gespräch. Die erste Frage, die sich jetzt mir nach deiner Antwort da gerade stellt, das klingt ja auf jeden Fall auch nach einem sehr analytischen Herangehen. Du hast vorher als erstes gesagt, dass für dich Forschen, also das Üben für dich auch eine Art von Forschen und Probieren ist. Würdest du dann sagen, dass du quasi dein Üben damit beginnst, dir jeden Tag auch aufs Neue vorzunehmen, okay, ich habe jetzt das und das Stück, da gibt es die und die Herausforderungen, okay, für die und die Herausforderungen habe ich Methode 1, 2 und 3 und kann die dafür nutzen und habe quasi jeden Tag als erste To-Do-Agenda-List oder To-Do-Agenda-Punkt so eine, naja, was steht an und wie kann ich das bewältigen, bevor ich quasi an das handwerkliche Üben gehe. Kann man das so sagen bei dir da?
Mit Forschen meine ich auch sinnlich. dass ich fühle jeden Ton und ich merke, so mehr mit merken und nicht mit analysieren. Ich bin nicht mit analysieren oder bewerten zu tun. Das hilft nicht für mich. Was hilft, ist merken und fühlen und hören und innerliche Hören auch. Und ja, forschen, ich meine mit wie fühlt das und wie, und wenn etwas nicht effektiv ist oder effizient ist, ich improvisiere mit die Stelle. Ich spiele das in verschiedene Wege oder ich mache eine Übung von die Stelle. So nicht eine Übung von irgendwo oder einem Buch, oder ich mache eigene Übung dafür, dass es sehr spezifisch zu dieser Stelle. Das hilft andere Stellen auch, ähnliche Stellen natürlich, aber dann bin ich dabei. Das meinte ich mit immer dabei sein. So was und gute Fragen und nicht analysieren, aber mit guten Fragen. Warum ist das schwer? Oder auch Sachen wie spielt man hoch eigentlich? Oder wie kann das einfacher fühlen? Oder so diese sehr normale Fragen, aber echt Fragen und merken, wenn es klappt für das erste Mal zum Beispiel, merken, wie fühlte das und was habe ich vorgestellt, nicht vorher, oder wie habe ich das, was für Gedanken hatte ich vorher, dass das bringt, also auf was fokussiere ich, um dass das nochmal passieren kann. Und nicht nur, was ist schief oder was ist verkehrt, was auch mit, wenn es gut klappt, merken, was stopp und nochmal machen, um zu fühlen, wie fühlt das und diese auch Selbstbewusstheit zu bauen. So viel mit merken und sehr neutral denken, nicht, dass es gut oder schlecht ist. So wie wir denken während Spiel und wie wir die Self-Talk, ja, wie wir mit uns sprechen. Und Nebeneffekt ist die Technik effiziente Körperbewegung. Das ist ein Nebeneffekt von einfach merken, fühlen, hören und so diese multimodale Wahrnehmung. Viel Lernen kommt nicht systematisch oder bewusst, aber es ist etwas zu tun mit, was will ich eigentlich, nicht was will ich nicht. Ja? Wenn wir einen Fehler machen, wir denken, okay, ich muss das korrigieren oder lösen. Ich muss meine Musik lösen und mein Instrument lösen und mein Leben und alles. Aber das bringt nur neue Probleme. es kommt immer etwas, das ich lösen muss. Aber besser denken, ich will das kennenlernen, ich will das fühlen, ich will das diese neutral Aufmerksamkeit und Verbesserung kommt von das. Verstehst du?
Ja, absolut. Und ich finde auch wichtig, also ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, dass es mehr darum geht, eine sehr genaue Zielvorstellung zu haben, also zu wissen, wo man hin möchte und sehr bewusst wahrzunehmen, was gerade passiert, anstatt so sehr, sehr im Kopf zu sein und viel nachzudenken und zu gucken, okay, das war jetzt schlecht und das muss besser werden und dafür muss ich das und das. Also so zu sehr nicht in der Musik zu sein, sondern irgendwo mit den Gedanken in Analyse zu sein, anstatt im Wahrnehmen zu sein, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Punkt, auf den du hinaus willst, oder?
Ja, genau. Und das, wenn du sagst, genaue Ziel, und das Ziel ist nicht nur, oh, das wäre schön oder nett zu haben, aber mit Leidenschaft, ich will das haben, ich will das echt haben. Und dann kann ich, ich finde das am Ende, wenn das Emotion dabei ist, wenn es ist leidenschaftlich. Jetzt. Und das heißt, dass die Ziel ist sehr reich im Kopf oder im Herzen. Ne? Ich will das haben.
Ja, absolut, genau. Jetzt haben wir aber auf dem Weg quasi zu dieser idealen Zielvorstellung im Kopf ja ein Hindernis, und zwar, dass wir quasi diese Zielvorstellung übertragen müssen auf unser Instrument auf eine Art und Weise. Und wir wissen ja, dass das Musikmachen zu den menschlich schwierigsten Herausforderungen gehört und dass man da wirklich sehr, sehr, sehr feinmotorisch dafür in der Lage sein muss, seinem Körper irgendwie Befehle zu geben. Und in deinem Buch, und das finde ich so großartig an deinem Buch, hast du verschiedene Theorien vorgestellt, wie dieses Bewegungslernen angegangen oder funktionieren kann. Eine davon ist die sogenannte Optimal-Theorie, also Optimal als Akronym für Optimizing Performance Through Intrinsic Motivation and Attention for Learning. habe ich mir extra aufgeschrieben an der Stelle.
Sehr gut.
Kannst du ganz kurz beschreiben, was die Theorie ist und wie die uns Musikern und Musikerinnen helfen kann beim Üben?
Ja, diese Theorie hat mich so begeistert, weil es hat, ich glaube, mit vielen Leuten, auch die Leute, die mein Buch lest und sagt, ja, das ist super toll, nicht weil es ist ganz neue Sachen, aber es unterstützt meine eigene intrinsische Wissen, ne? Das ist und diese Theorie, was ist sehr wichtig und stark und interessant und neu in dieser Theorie. Es ist nicht nur, wie man übt, es ist auch Motivation. So ist die haben gefunden, dass Motivation und Fokus sind die Elemente von motorisch, komplex motorisch Bewegungen, weil wie Professor Altemüller zum Beispiel sagt sehr schön, dass um Musik zu spielen ist so komplex, dass man, es ist die komplexeste Ding, das ein Mensch machen kann, weil es ist so kompliziert. so das heißt, dass wir können das nicht verstehen, bewusst, was wir machen, um einen guten Ton zu spielen. Es ist zu kompliziert. Und es ist zu kompliziert, um das zu kontrollieren. Und das probieren wir immer, dass wir unsere Bewegungen während instrumental und vokal spielen, singen, dass wir sind sehr beschäftigt mit das zu kontrollieren. Mhm. Weil wir sind Menschen und wir wollen alles kontrollieren. Und so, das ist normal natürlich, aber es hilft nicht. Wenn wir zum Beispiel auf die Bühne sind und wir denken über, wie mache ich diesen Ton, dann geht es schief. Mhm. Weil ich denke. Und denken ist viel zu langsam. So, wenn wir probieren, die ganze Zeit steuern und kontrollieren und verstehen, was passiert die ganze Zeit, das hat nicht genug Information. Das ist ein Gehirnprozess, das nicht geeignet für was wir brauchen, um Musik zu machen. Mhm. So, und das ist das Problem. Wir probieren immer zu lernen und zu lehren mit Wörtern und mit Konzepten. Und das ist für unser Motorkortex nicht interessant. So, wir haben laufen gelernt und Fahrrad gelernt, ohne, wir haben das implizit gelernt. So, diese Optimal-Theorie ist so elegant erklärt, dass die Fokus muss nicht auf die Bewegung selbst, so auf meine Embouchure und dann meine Lungen und dann ich muss das Schulter und dann hier mein und hier und das und das und dann probieren zu spielen. Wenn ich so beschäftigt mit die ganze Sache, dann bin ich im Weg von die ganze, weil es ist so komplex Koordination. Und es gibt auch Sachen, dass ich nicht fühlen kann, dass ich brauche auch Nerven und Muskeln und alles. Es ist viel zu komplex. So, was mein Motorkortex braucht, ist, was will ich eigentlich? Und mit ein Golfspieler hat Wolf und Luthwaite mit dieser Forschung gefunden, ein Golfspieler, er kann denken, ich will, dass die Ball so geht oder da landet. Für einen Musiker ist das Musik. So, was für Musik will ich haben und wie klingt das in meinem Kopf? Dann kann mein Körper viel besser reagieren, als wenn ich mein Körper sagt, du musst das und das und das machen. So, dieser externe Fokus, die Fokus von die gewünschte Ergebnis, das ich haben will, die Musik, ist viel besser als Fokus auf meinen Körper oder Fokus auf bestimmte Elemente von die technischen Elementen von die Musik. und natürlich viel besser als Fokus auf mich selbst. Was denken die Leute oder ist das gut genug und so weiter. Das hilft auch nicht von Lernen oder auf die Bühne spielen. So, das habe ich bemerkt seit Jahren. Und diese Theorie erklärt das sehr gut und hat sehr gute Forschung dahinten auch. Und die andere Sache ist nicht nur über Fokus, aber auch Motivation. Und das heißt Autonomie, dass die Lerner hat Wahl über die Lernprozess. Das ist sehr wichtig. Und das, ich lerne besser, wenn ich habe Wahl über Sachen und nicht nur, dass ich passiv machen, was die Lehrer sagt. So Autonomie hilft das motorisches Lernen. Und die andere Sache ist gesteigerte Erwartungen. Das heißt, dass ich glaube, dass ich lernen kann. Ich glaube, dass ich habe das und das und das gelernt. Ich kann auch das lernen. So, das ist diese Selbstbewusstheit und diese Selbstwirksamkeit. So, das spielt, dass ich brauche eine gesunde Glaubenssystem und ich bin autonom auch. Ich mache das für mich. Ich bin intrinsisch motiviert und ich arbeite mit externen Fokus, mit dem Fokus auf die Ergebnis, das ich haben will. So, das ist die Theorie.
Das heißt ja im Umkehrschluss, dass im Prinzip, wenn unser Bewegungslernen nur implizit funktioniert, dass wir als Musiker aktiv, außer eine gute Zielvorstellung, also wie möchte ich klingeln, wie möchte ich also als Jazzmusiker zum Beispiel, welche Geschichte möchte ich über ein bestimmtes Stück erzählen, wie baue ich einen Spannungsbogen auf oder im klassischen Bereich, wo sind Höhepunkte an einer bestimmten Stelle, eigentlich aktiv gar nicht so viel machen kann, sondern eigentlich vertrauen muss und fühlen muss, ob ich auf dem richtigen Weg bin, oder? Oder kann man doch was dann machen?
Ja, Vertrauen, das ist schwer. weil, ja, wenn wir auf die Bühne gehen, wir müssen einfach loslassen. Nur wenn wir loslassen von alle analysieren und denken und nachdenken und so weiter, können wir in diesen Flow-Zustand kommen. Aber Vertrauen, wir brauchen etwas, wir brauchen unser bewusstes Gehirn, es muss etwas zu tun haben. Ich muss das trainieren, dass es sehr komplex und reich und nuanciert ist, dass ich immer etwas zu tun habe hier, dass die Rest funktioniert einfach. Oder ist nicht einfach, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Weil ich sehr beschäftigt mit die Vorstellungen, das kann ja die Klang oder wie du sagst, die Geschichte oder Effekten oder Emotionen, dass ich haben will oder sagen will. So, ja, wir müssen sehr beschäftigt. Es ist sehr intensiv für unser Bewusstsein. Viele Leute machen das und die großen Spieler machen das und haben seit ewig das gemacht. Aber wir unterrichten das nicht. Wir lehren das nicht. Es ist nicht ganz explizit. Die guten Leute machen das, aber wir müssen auch das beibringen für Leute, dass die das lernen kann und nicht nur gerade bevor das Konzert, aber für den ganzen Prozess, dass wir beschäftigt mit externen Fokus und nicht nur in die letzte Phase.
Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich glaube, in deinem Buch hast du auch so ein paar Ideen gegeben, um quasi aus diesem analytischen Denken so ein bisschen rauszukommen und quasi das Gehirn in Anführungszeichen abzuschalten. Du hast beispielsweise gesagt, an einer Stelle, man kann die Zahlen rückwärts zählen während dem Üben, um quasi dem Gehirn eine Ablenkung zu schaffen, wenn quasi zu viel im analytischen Denken passiert, so als ein Tool quasi, um so ein bisschen den Fokus umzulenken.
Ja, die haben das gemacht mit Forschung über Sport, mit Sportler. Und das ist speziell mit Rich Masters. Er hat das viel mit implizites Motorlernen gemacht. Aber was Wolf und Luthwaite macht, was sie sagt in dieser Optimaltheorie ist eine Schritt weiter, dass statt etwas anders machen mit dem bewussten Gehirn, mache etwas, das relevant für die Musik ist. Mhm. Und nicht etwas mit rückwärts zählen oder etwas anders denken. Wir brauchen, dass wir etwas denken, das hilft dem motorischen System, das zu oder lernen im Übezimmer oder erinnern auf die Bühne. Und das heißt, und die besser, dass du bist, die weiter weg muss dieser Fokus sein, ne? Für einen Anfänger oder für ein neues Stück. Man kann den nächsten Ton vorstellen und das hilft dem Körper, das zu finden. Mhm. Für viel weiter ist oder ein Stück, das du gut kennst, dann der Fokus muss weiter weg sein von der Bewegung selbst. Nicht nur das Klang hören, aber die Effekt vorstellen oder die und dann weiter weg oder was will ich, dass die Zuhörer fühlt hier. Und mit das ist die Vertrauen verbunden. Ich vertraue, dass wenn ich gut fokussieren mit musikspezifischen Dingen, dass mein Körper schafft das irgendwie. Mhm. Aber trotzdem müssen wir fokussieren auf etwas, das relevant für die Sache ist, weil es ist sehr komplex, was wir machen, Musik zu machen. Mhm. So, wir müssen dabei sein und nicht nur rückwärts denken oder zählen.
Ja, das geht ja dann so ein bisschen auch Hand in Hand mit ganz viel mentalem Training, mentalem Üben, Vorstellen. Du hast in deinem Buch ja auch die Audiation beispielsweise erwähnt. Das geht ja alles am Ende Hand in Hand und im besten Fall ergänzen sich all diese Techniken und Methoden, oder?
Ja. Es ist alles verbunden. Es ist auch mentales Training. Wenn ich etwas vorstelle, das ist mentales Training. Ich mache das nicht mit meinem Instrument. Ja. Und was ich viel mache mit Studierenden, die Stelle singen und bewegen dazu und dann spielen. Und es ist unglaublich, wie das endet dann. Die haben das Instrument nicht geübt, aber die haben die Intention geübt. Und dann mit Instrumenten, das geht plötzlich. Und weil die sind sicherer, was will ich hier, für was ist die Bewegungen?
Ja, absolut.
Und merke, was hat geklappt, weil das ist ein Schreiber, das, you know, ja. Was hat geklappt? Probier das nochmal.
Kennt ihr schon meinen Steady-Account? Auf Steady erscheinen die Podcast-Folgen bereits immer am Sonntag. So könnt ihr mit frischem Input voll motiviert in die Woche starten. Zudem hört ihr exklusiv die Sonderfolgen in der Sprechstunde dort. In der nächsten Folge widmen wir uns hier beispielsweise dem Thema Steuererklärung als Musikerin und Musiker. Zudem gibt es regelmäßig spannende und interessante Übe-Hacks. Unterstützen könnt ihr mich bereits ab 3 Euro monatlich und die ersten 30 Tage sind natürlich kostenlos. Weitere Informationen findet ihr hier in den Shownotes. Aber nun zurück zur Folge. Ja, das, wie du vorhin schon angesprochen hast, das finde ich auch, glaube ich, einen wichtigen Punkt, dass man das auch versucht, viel mehr seinen Schüler, Schülerinnen oder auch Studierenden zu vermitteln, dass es eigentlich quasi um diese Vorstellungskraft und, ne, wenn man so möchte, auch diese Selbstwirksamkeit so ein bisschen geht. Um an der Stelle vielleicht noch ein anderes Thema aufzugreifen, ich finde, eines der großen Stärken und warum ich dein Buch auch so unglaublich wertvoll finde, sind auf der einen Seite natürlich die Theorien und das ganze Wissen, was du darin vorstellst. Aber auf der anderen Seite gibst du am Ende in deinem Buch ja auch ganz viele praxisnahe Tipps und Methoden an die Hand. Du hast ja am Ende, glaube ich, 9 oder 10 Arbeitsblätter, die du den Leuten mitgibst. Wie hast du es denn geschafft, deine Üben zu strukturieren? Ich meine, das Buch ist noch gar nicht so super alt, 2017, glaube ich, erschienen. Also hast du quasi auch immer schon nach diesem Wissen geübt oder hat sich das verändert?
Hat es verändert? Ja, ich bin beschäftigt seit Jahren auch mit Kursen und mit Leuten zu arbeiten. Ja, seit 30 Jahren. Ja. Aber meistens eine, Approach.
Mhm. Ansatz, meinst du?
zum Üben. Ja, ein Ansatz zum Üben. Und dass die ganze Mensch dabei muss und nicht nur die Teilen, das übt. Mhm. So es ist und man muss eine reiche Werkzeugkiste haben. In dem Buch ist auch viele diese Strategien und Sachen, aber auch diese Karten, ne? Spielkarten, wie man, die sind nur ein paar Beispiele und auch von die Arbeitsblätter ist nur ein paar Beispiele und ich hoffe, dass Leute eigene entwickeln und jeder ist anders, das ist auch sehr wichtig, dass jeder lernt ein bisschen anders und in diesem Buch habe ich nur Dinge geschrieben, dass man kann allgemein sagen über das Lernprozess für Musiker, aber jeder macht das in eigene Reihenfolge auch und wir müssen aufpassen und customisieren als Lehrer und das Lerner, das Musiker, Musikerin muss das für selbst meinen Weg finden und das ändert sich ständig auch und merken, was funktioniert jetzt, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber ich bin dabei. Und das kostet viel Mühe. Und auch für die Lernenden, you know, dass jeder Student ist anders und jeder Student ändert sich. You know, was hat funktioniert letztes Jahr, funktioniert nicht dieses Jahr. So wir brauchen viel Werkzeuge und Wege, dass Leute Dinge ausprobieren kann und dass die auch jeder dokumentiert eigenen Prozess und findet einen Weg, dass ich merke, wie es geht die ganze Zeit und nicht nur ich übe und hoffe, dass es hilft und dann morgen übe ich nochmal. Das ist ein bisschen systematisch, aber auch sehr customisiert.
Mhm. Jetzt hast du gleich zwei, finde ich, wichtige Punkte angesprochen, die ich mir auch jetzt in meinen kleinen Fragekatalog hier aufgeschrieben habe. Zum einen hast du angesprochen, gerade jetzt zum Schluss, das Planen, also ne, wie sieht quasi so eine Art Dokumentation aus von meinem Üben. Aber vorher hast du noch was Spannendes gesagt, du hast gesagt, okay, was kann ich jetzt, was kann ich nicht in einem Jahr, sondern was kann ich heute? Also auch diese Frage, wie schätze ich mich denn selbst ein? Ich glaube, das erste Arbeitsblatt in deinem Buch ist auch genau diese Frage nach der Selbsteinschätzung. Und das finde ich eine wichtige und auch, glaube ich, vor allem eine schwierige Frage. Ich würde vom Gefühl her nämlich behaupten, dass wahrscheinlich die meisten Musikerinnen und Musiker sich eher schlechter selbst einschätzen als besser oder dass allgemein, glaube ich, dieses sich sehr gut selbst einschätzen können sehr schwer den meisten Leuten fällt. Und das ist aber eigentlich ja die Basis, um quasi da auch sein Üben darauf aufzubauen. Hast du Tipps, wie man genau lernen kann, sich gut selbst einzuschätzen?
Ja, gut einschätzen, das ist schwierig, weil was die viele Leute machen, ist zu vergleichen mit etwas anderes und das hilft nicht immer, wenn ich mich vergleiche mit jemand anders oder mit dem Ideal in meinem Kopf, das bringt meistens Frustration. Es ist so wichtig, dass wir uns akzeptieren, wo wir sind. Von da kann ich verbessern. Aber wenn ich denke immer, ich muss das sein, ich bin nicht da. So in dieser Arbeitsblatt zum Beispiel, ich habe gefragt, welche Kriterien sind für dich wichtig oder ein Instrument oder für dich und wo bist du, okay, Klangqualität. Nicht wie gut bist du, weil ich sage immer, ja, sehr niedrig und es muss immer besser und es ist nie gut genug, aber wie zufrieden bist du mit das? Das ist eine ganz andere Sache. Oder? Ich bin zufrieden mit meinem Klangqualität oder ziemlich zufrieden. Mit meinen rhythmischen Sachen merke ich, dass es, ja, ich bin ein bisschen frustriert mit das. Was wir jetzt merken, ist viel mehr als letztes Jahr oder 5 Jahre vorher. So, die mehr, dass ich mache, meine Ohren gehen mehr und mehr offen. Und dann, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich bin bewusst von das. Und dann, you know, immer höher und höher. So, es ist wichtig, dass ich einfach frage, was merke ich über meine Spielen und was sind meine starken Punkte und was sind nicht so stark und wie kann ich dann mit den Dingen, die nicht so stark arbeiten. Am wichtigsten ist intrinsisch Feedback, dass ich weiß, wie es ist, dass so ich kann mich aufnehmen und hören und dann arbeiten und dann ein paar Wochen später nochmal aufnehmen und vergleichen und was ist geändert und was merke ich jetzt und vielleicht meine Aufmerksamkeit ist besser auch. Ich merke Dinge, die ich vorher nicht gemerkt habe, aber nicht denken dann, dass es etwas schlecht oder gut ist. Und dann bin ich in die Falle, that's the trap. Yeah. So nur von, oh, das ist interessant, wenn ich gehe hoch, die Klang ist ein bisschen dünn. Oh, interessant. Wie kann ich das dann offener machen? Und denke nicht über, was ist die optimale Ziel, aber was ist next? Nur was ist next? Ja, mein nächster Ziel ist, mit ein bisschen Herausforderung und nicht mit zu viel Herausforderung, dass man einfach in Stress bin.
Mhm. Ich glaube, wahrscheinlich die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass man auf der einen Seite diese Zielvorstellung haben muss, um quasi langfristig auch besser zu werden, dass man sagt, okay, wir haben ja vorher am Anfang über diese Optimaltheorie und implizites Bewegungslernen gesprochen. Wir brauchen quasi eine Zielvorstellung, damit unser Bewegungslernen funktioniert und unserem Körper sagen können, da und da soll es hingehen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch gucken, dass wir nicht eine falsche Selbsteinschätzung haben und uns falsch vergleichen und uns nur mit unseren Idolen vergleichen und gucken, ja okay, ich bin nicht so gut wie XY, das heißt, ich bin schlecht, sondern ich glaube, dein Vorschlag ist so ein bisschen, nicht zu fragen, wie gut bin ich, sondern wie zufrieden, um quasi dieser Falle so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, oder?
Ja, und auch nicht, wie gut bin ich oder im Vergleich mit jemand, aber ich bin ich. So, und das macht viele einen Fehler von, ich bin Student und ich muss verbessern. Okay, aber auf die Bühne, du bist kein Student, du sagst etwas. Es passt nicht zu diesen Gedanken. So, besser zu fragen, bin ich deutlich genug mit was ich mache hier? So, das ist viel besser als besser.
Ja, ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Jetzt haben wir uns selber gut eingeschätzt, jetzt haben wir quasi den ersten Schritt gemacht. Das hast du vorhin auch die Dokumentation angesprochen, also quasi um den Fortschritt und das, wie hat sich das angefühlt, so ein bisschen festzuhalten. In deinem Buch hast du ein Übe-Logbuch vorgeschlagen, also dass man ein Übe-Tagebuch führen soll und quasi dokumentiert, wie das Üben funktioniert hat. Was würdest du denn vorschlagen, was da alles aufgeführt werden muss? Also was soll denn da drin stehen?
Ja, ich habe ein Übe-Logbuch für Musiker entwickelt und ich mache das bald auf Deutsch auch. Ich mache das, dass es übersetzt.
Das ist eine Premiere, dass wir das hier sagen.
Ja, ich muss das nur, ich habe das alles vorbereitet. Ich muss das nur, das ist gedruckt. Was ist wichtig? Ich war sehr inspiriert von Ryder Carrolls Bullet Journal. Und jeder kann das für selbst gucken, Bullet Journal. Was ist schön von dieser Idee, und ich nutze viele Ideen von das, ist, erst, dass ich einen Platz habe, wo alles ist und nicht vier, fünf verschiedene Orte, wo ich Dinge dokumentiere. So hier kann ich habe meine Kalender, ich kann sehr einfach sehen, was sind die wichtigsten Dinge diesen Monat oder dieses Jahr und auch diese Woche und dass ich gut organisieren kann. So Organisation ist wichtig. Viele Leute schreiben nur, was ich gemacht habe. Und das ist, bringt gar nichts. Ich habe das und das und das gemacht. Yeah, nice. Was ist wichtig ist, was waren meine Ziele oder was sind meine Ziele für diese Woche oder für die nächste Unterricht oder heute in dieser Übeinheit? Bevor ich einen Ton spiele, ich muss fragen, was ist mein Ziel für diese Übeinheit? Was nicht einfach spielen. Erst, was ist mein Ziel? So Ziele dokumentieren, weil dann später, wenn die Ziele erreicht sind, kann man diese kleine Dopamin-Hit haben, wenn man, yes, Ziele erreicht und weiter. Und das, die Lernen funktioniert besser, wenn man diese Erfahrungen haben, von diesen Yes-Erfahrungen. So man kann keine Reflexion oder Ergebnisse tracken oder sehen ohne Ziele. So, Ziele schreiben, das ist eine Kunst auch. Ja? In Zeit kann man besser und besser mit Zielen formulieren. Das ist, kann man auch trainieren. Ich suche aus die wichtigsten, die besten Ziele für was ich brauche. Und ich formuliere das sehr deutlich und sehr schön. So Ziele, Kalender. Und dann, was sammeln ich? Was ist wichtig zum Sammeln? So zum Beispiel eigene Einsichten oder Notizen von Unterricht. Wenn jemand diese Podcast hört, die nächste Tag hast du ungefähr 80% vergessen. Mhm. Auch wenn du denkst, oh, das war wichtig, ja, ich vergesse das nicht, aber ja, du vergisst das. So, kurze Notiz machen, ist das noch, man erinnert das besser, auch wenn du das nie wieder liest. So, Einsichten und Inspirationen schreiben. Und Repertoire-Liste, Das ist eine gute Dokumentierung, weil wenn man später guckt, oh, ich habe so viele Sachen gemacht dieses Jahr, dann kommt das Gefühl, oh ja, ich sammle meine Erfolgserfahrungen auch. Das muss man auch sammeln. Ne? Und auch meine Buch, I just get it, auf die Rückseite ist Performance Log. Right? So, das heißt, okay. Ich sammle meine, auch zu tun mit, ich mache meine Ziele, meine wichtigste Aspekte von Performance und dann, wie zufrieden war ich mit jeder. Und dann die letzte Sache, das ist Reflexion. So, was merke ich über Zeit? So, in mein Logbuch kann ich auch ja, meine Einsichten von dem Prozess. Und ich kann sehen, wie das läuft über Zeit. Und dann habe ich eine bessere Idee, wie ich lerne und welche Dinge hat echt geholfen. Und auch wenn etwas katastrophisch passiert auf die Bühne oder ich kann das nicht als eine Fehler nehmen, aber sehr wertvolles Information. So, dann ist es positiv. Ich mache das positiv und denke, okay, das ist interessant. Das war eine Katastrophe. Was hat passiert und was mache ich nächstes Mal? Und so, und auch die Sachen, das gut gehen, und das ist auch wichtig. Was hat gut geklappt? Nicht nur, was war falsch, aber was war gut, was war nicht so gut? Das Prozess verbessern. Und das ist unser Ziel, auch als Lehrende, dass wir, dass die Student ist nicht eine fantastische Musiker oder Musikerin, aber ein fantastisches Lerner. So, das ist die Ziel. Ich bin besser und besser mit Lernen und alles ist Futter für das Lernprozess, auch die Dinge, die nicht optimal ging. Und dann, wenn ich weiß, dass ich gute Methoden nutze, ich vertraue meinen Prozess, dann kommt Erfolg. Natürlich bist du dann besser und besser, weil du weißt, dass diese Methoden sind gute Methoden und du bist auf einem guten Weg, weil du ganz dabei bist und du dafür war das sehr für mich sehr wertvoll, diese Theorien zu finden, weil das erklärt, warum Dinge funktionieren und dann habe ich bessere Ideen, wie ich üben kann. Mhm. Nicht nur, dass ich warte, dass jemand mir sagt, ich weiß ein bisschen über wie Lernen funktioniert, dann kann ich besser üben, Methoden entwickeln und dann meinen Prozess vertrauen.
Ja, absolut. Ich finde, es ist auch wichtiges Handwerkszeug, dass man darüber auch sich informiert oder informiert wird, wie das funktioniert, um überhaupt auch besser zu werden. Aber führst du dieses Übe-Logbuch dann auch selber auf einer täglichen Basis? Also schreibst du jeden Tag dann quasi dir morgens auf, das möchte ich heute erreichen? Oder ist das so ein wöchentlicher Punkt bei dir, dass du sagst, diese Woche habe ich die Ziele?
Ja, das muss customisiert sein. So für manche Leute, das funktioniert nicht, weil nach Tag 3 er macht, schreibt nichts und dann er gibt ab. Mhm. So ist es wichtig, dass man muss nicht jeden Tag schreiben. Manchmal jeden Tag, manchmal einmal in die Woche, aber ja, mindestens einmal in die Woche Review machen von die Woche und wie geht es alles. Und manchmal schreibt man viel, manchmal nur ein paar Wörter. Auch das ist mit dieser Autonomie zu tun. Auch das ist, wenn ich meine eigene Version mache, ich nütze das mehr, als wenn ich deine Version mache.
Absolut.
Auch wenn es eine super Version ist.
Ja, ja, das ist spannend. Auch mit Üben, ich bin sehr gespannt, wenn es dann. Ja, ja, also du sagst genau, Autonomie auf jeden Fall. Aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich, das war nicht abgesprochen, dass wir jetzt an der Stelle hier verraten, dass du da demnächst ein Übelog-Buch dann auf Deutsch rausbringst. Aber ich bin sehr gespannt und ich freue mich, ja, wenn es dann in Deutsch erscheint. Und wir werden auf jeden Fall an der Stelle hier dann darauf hinweisen. Ich könnte dir noch Stunden wieder zuhören. Es macht riesengroßen Spaß, mich mit dir übers Üben zu unterhalten. Und wir müssen, glaube ich, so langsam der Zeit auch geschuldet so ein bisschen gegen Ende des Gesprächs kommen. Also es gibt immer zwei Fragen am Ende, die ich all meinen Gästen stelle. Aber ich habe mir für dich eine besondere Frage ausgedacht, die ich mir überlegt habe, auf dein Buch bezogen so ein bisschen. Du hast vorhin schon die Spielkarten angesprochen, die in deinem Buch zu finden sind, die so ein bisschen darauf abzielen, das Üben möglichst kreativ zu gestalten. Was ist denn bei dir die letzte Idee gewesen, die du in deinem eigenen Üben eingebracht hast, um so nicht dieses monotone Wiederholen von Sachen zu haben, sondern was war die letzte kreative Idee, um dein Üben so ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten?
Ich habe eine Stelle gehabt, die sehr hoch und sehr, das braucht viel Ausdauer. Und ich suchte, wie kann das mehr mühelos sein? So, ich habe das mit, ich habe das genannt Squizzle. Ich habe das gesquizzelt. So nicht so, ich habe nur irgendwo wie Glissandi gemacht und so. Aber die Noten selbst waren sehr deutlich im Kopf, aber ich habe nur die Formen gemacht von den Noten.
Ah, okay.
Und you know, so ist Slurring und so ich habe gespielt die
Kontur quasi, ne?
Ja, die Konturen. Mhm. Ja, Konturen spielen. So, ich spiele Shapes, make Shapes. Und aber die Noten selbst war sehr deutlich im Kopf, aber ich habe das nicht gespielt, ich habe nur diese Konturen gespielt. Und das hat geholfen, weil das bringt viel mehr, dass es mehr mühelos fühlen kann.
Mhm.
Ja.
Ah ja. Spannender Tipp, finde ich cool. sehr schön. Da komme ich zu den letzten zwei Fragen. Die vorletzte Frage, die wir immer haben, ist, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Ich bin mehr beschäftigt mit weniger Wörter arbeiten mit Leuten und mehr ja, eine Umgebung zu machen, dass Leute lernen, was die lernen brauchen. Und nicht mit Information. So, wie kann ich mit Leuten arbeiten, dass die das für selbst finden?
Ja, also Rahmenbedingungen quasi schaffen, ne? Also was sind so Bedingungen, damit das Lernen gut funktionieren kann?
Ja, yeah, wie ein Spielplatz
genau.
Statt Spielzeuge. Ja.
Ja, sehr cool. Und wenn du jetzt an deine eigene Studienzeit zurückdenkst, was wäre ein Tipp gewesen, über den du früher froh gewesen wärst? Hätte man ihn dir früher schon gesagt?
Ja, weil ich glaube, was ich ja viel gesagt habe, ist, es ist wichtig zu fokussieren und fragen, was will ich sagen und was ist meine Botschaft oder die Botschaft von dieser Musik und nicht so viel über wie mache ich das, aber was für was ist das? Und dann finde eine gesunde und positive Glaubenssystem, dass ich glaube, dass ich das machen kann und genieße das Prozess. Und nicht nur die Resultat, dann kommt gute Resultaten und Erfolg. ein Nebeneffekt von Engagement und Hingabe und Leidenschaft.
Ja. Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Susan.
Ja.
Vielen herzlichen Dank, liebe Susan. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Anregungen für euer Üben oder für euren nächsten Unterricht mitnehmen. Mehr Infos gibt's wie immer auf meinem Blog. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Damit hilft ihr anderen, den Podcast noch leichter zu entdecken. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.